Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Er war ein Fußballer, dessen Name zum Verb wurde. Wenn es in den 1970er Jahren müllerte, da wusste jeder, wer oder was gemeint war. Gerd Müller hatte wieder einen Ball versenkt. In 14 Jahren Bundesliga traf er 365 Mal, ein Rekord wohl für die Ewigkeit. Bislang kam kein zweiter Spieler nur annähernd an diese Marke. Gerd Müllers sensationelle Karriere ist aber zugleich die tragische Geschichte eines strahlenden Helden, der bodenlos tief fiel. Und diese Geschichte erzählt nun der Historiker Hans Woller in einer Biografie. Er ist uns aus einem Studio in München zugeschaltet. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Herr Woller.
Hallo, ich begrüße Sie. Freut mich.
Sie sind promovierter Historiker, Herr Woller. Eng verbunden mit dem Münchner Institut für Zeitgeschichte, haben dort bald 20 Jahre die Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte herausgegeben. Ihr Spezialgebiet ist eigentlich die deutsche und italienische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Es gibt unter Ihren vielen Schriften zum Beispiel eine vielgelesene Mussolini-Biografie von Ihnen. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich gefragt hat, wie kommt denn solch ein Wissenschaftler zu einer Biografie über einen Fußballer? Was hat Sie denn anscheinend so sehr an ihm fasziniert?
Also, Sie haben ja schon angedeutet, dass ich sehr, sehr lange am Institut für Zeitgeschichte gearbeitet habe, von 1975 bis 2017. Und ich wollte, während dieser Zeit habe ich mich mit sehr vielen Dingen auseinandergesetzt, die sehr belastend waren und auch sehr belastet waren. Deutsche, italienische Geschichte im 20. Jahrhundert. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, welche Katastrophen und welche Schandtaten da passiert sind. Und ich wollte meine Verrentung sozusagen vor Augen einmal etwas ganz anderes machen. Und da bin ich beim Fußball gelandet, weil Fußball immer schon ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens war. Ich habe mich als kleines Kind schon für Fußball interessiert. Und Gerd Müller, ja, ich hätte natürlich auch Beckenbauer oder Hoeneß wählen können, aber ich muss offen zugeben, einmal haben mich diese Leute persönlich nicht so sehr interessiert und mir fehlt zum Zweiten auch, gerade was sozusagen den zweiten Teil der Karriere von Beckenbauer und Hoeneß angeht, auch die Kompetenz. Und ich hätte niemals, das wäre der dritte Grund, Zugang erhalten zu den ganzen Gerichtsakten, die sich auf Hoeneß oder auf Beckenbauer beziehen. Und dann bin ich bei Müller gelandet, weil ich eine Art, wie soll ich sagen, sozialer Seelenverwandtschaft spüre. Ich komme aus ganz kleinen Verhältnissen, Gerd Müller auch, und noch lange bevor ich Pierre Bourdieu gelesen habe und dessen Thesen von den feinen Unterschieden, wusste ich, was feine Unterschiede sind, wie man in der akademischen Gesellschaft aufgenommen wird, beziehungsweise auch nicht aufgenommen wird, wenn man Dialekt spricht, wenn man Bildungsdefizite hat und so weiter. Also Dinge, auf die Gerd Müller in ganz anderen Formen, in ganz anderen Dimensionen auch gestoßen ist als ein sozialer Aufsteiger par excellence.
Sie sind Jahrgang 1952 geboren, ja, auch in Bayern. Ja. Herr Woller, ich meine, also genauso, genau in jener Glanzzeit des Bombers der Nation groß geworden. Haben Sie ihn eigentlich jemals selbst gesehen im Olympiastadion?
Ich habe ihn natürlich ständig im Fernsehen, ständig ist ja nicht so viel übertragen worden damals, aber jedes Spiel, jede der Nationalmannschaft habe ich natürlich angeguckt und ich war auch häufiger im Olympiastadion und ich habe ihn auch in diesem Jahr noch unter ganz anderen Umständen im Pflegeheim eine Stunde lang besuchen dürfen.
Das ist jetzt schon das Ende der Geschichte. Okay, Gerd Müller konnten Sie nicht mehr sprechen. Er leidet jetzt schon seit Jahren an Demenz, ist in einem Pflegeheim. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja aber auch nicht nur den Aufstieg eines Jungen aus der Provinz zum Weltstar, sondern auch, wie das große Geld in den Fußball kam, so der Untertitel Ihres Buches. Wer war denn zuerst in Ihrem Fokus, der Fußballer oder diese Entwicklung, oder hat sich das sogar gemischt?
Also zunächst war natürlich der Fußballer im Fokus. Ich wollte ganz einfach eine Sozialgeschichte eines Fußballspielers schreiben im Übergang vom Amateurfußball zum Profifußball. Und ich hatte zwar dunkle Ahnungen, dass es da beim FC Bayern München gelegentlich auch größere Probleme gegeben hat, aber in welches Dickicht von Amigo-System und dergleichen ich geraten würde, davon wusste ich wirklich nichts. Und das ist erst im Laufe der Recherchen so aufgetreten.
Bleiben wir gleich mal dabei. Ich war in meiner Jugend ja ein glühender Fan von Borussia Mönchengladbach, so dem Verein,
gratuliere Ihnen,
der in den 70er Jahren als einziger dem FC Bayern München fußballerisch so standhalten konnte. Damals hieß es immer das kleine Gladbach und die großen Bayern. Jetzt lerne ich aus Ihrem Buch, Herr Woller, dass die Münchner in dieser Zeit ja immer kurz vor der Pleite standen. Wie denn das?
Ja, vor der Pleite, das haben die einzelnen Spieler tatsächlich am eigenen Leib erfahren. Es hat so und so viele Spieler in den 60er Jahren gegeben, die Wochen und Monate lang auf ihr Geld warten mussten. Das ist eigentlich, wenn man sozusagen den steinreichen FC Bayern München von heute vor Augen hat, völlig undenkbar, aber es war so. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Die Mannschaft war nachdem sie in der Bundesliga, in die Bundesliga aufgestiegen war, außerordentlich erfolgreich und damit außerordentlich teuer. Und das Geld, das die Mannschaft im Grunde forderte, konnte der FC Bayern München sozusagen auf den normalen, legalen Wegen niemals auftreiben. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf reichten nicht aus und die Einnahmen für Mitglieder, die fielen ja damals überhaupt nicht ins Gewicht. Also was tut man?
Es gab noch keine große Werbung, es gab noch keine große Fernsehgelder, kein Merchandising, keine Sponsoren.
Gar nichts. Ein Verein musste mit dem leben, was er eingenommen hat, durch Mitgliederbeiträge und durch Kartenverkauf. Und als drittes durch Freundschaftsspiele. Sie müssen sich vorstellen, der FC Bayern München, für heutige Verhältnisse völlig undenkbar, hat in den Anfang der 70er Jahre, nur um ein Beispiel zu nennen, im Jahr über 100 Fußballspiele bestritten. Über 100. Mit einem Kader von etwa 15, 16 Leuten. Und dort bei diesen Freundschaftsspielen, die häufig auch in Südamerika stattgefunden haben, dort hat der FC Bayern München enorm viel Geld eingenommen. Und das ist mehr oder weniger direkt in die Taschen der großen Stars geflossen, ohne dass es irgendeine Form der Versteuerung gegeben hätte. Und diese Form der Entlohnung der Stars, diese illegale, es geht ja um nichts anderes als um Steuerhinterziehung, die kam zustande durch eine Anregung des bayerischen Finanzministers, der unbedingt diese erfolgreiche Mannschaft mit dem schönen Namen Bayern für den bayerischen Staat erhalten wollte. Es gibt ein Zitat, wo er sagt, das ist nicht nur ein sportliches Erfordernis, sondern das ist ein politisches Erfordernis, dass diese Mannschaft zusammenbleibt.
Ihr Buch ist in der Beziehung eine investigative Recherche und man hört schon, dass es recht unfrohes Echo gab von Seiten von Bayern München Fans, weil sie schildern nämlich wirklich ein ziemlich komplexes Amigo-System, das können wir jetzt hier nicht so entwickeln, aber wie doch also der Verein sich dermaßen der bayerischen Landesregierung damals sich an die Brust wirft und dann wirklich sozusagen gepampert und nach oben gebracht wird.
Nach oben gebracht musste er eigentlich nicht mehr werden, weil er ja schon oben war. Aber die Mannschaft sollte oben bleiben und sollte zusammenbleiben. Also vor allen Dingen diese Achse, Sepp Maier, Franz Beckenbauer und Gerd Müller, das war sozusagen ein Anliegen der bayerischen Staatsregierung und der CSU, die aber andererseits auch erwartet hat, dass diese Spieler und der Verein sich für die Zwecke der CSU einsetzen. Das hieß ein Fototermin mit dem Finanzminister, eine Empfehlungsschreiben kurz vor der Wahl und so weiter und so weiter. Also der FC Bayern München hat sich da tatsächlich in so eine Art Duodez-Geschäft eingelassen mit der bayerischen Staatsregierung.
Nun ist, Herr Woller, der Aufstieg und Fall jetzt von Gerd Müller, wenn wir jetzt mal zum Fußballer kommen, immer schon öffentliches Thema gewesen. Viel beschrieben, ne? Der strahlende Star und dann doch der tragische Held, der Wechsel in die USA, der sportliche Abstieg, dann kein Glück als Geschäftsmann in Florida und der Alkohol immer dabei, der schließlich alles zerstört hat. Er ist dann aber auch von Bayern München, besonders von Uli Hoeneß, der doch dann auch gerettet worden.
So ist es.
Das ist auch die Seite des FC Bayern München. Er kümmert sich um seine Leute.
Ja, im Falle von Gerd Müller auf alle Fälle. Gerd Müller war 1991, Sie haben es ja angedeutet, nach seiner Rückkehr aus Amerika und so weiter, er war tatsächlich in der Gosse gelandet und hatte im Grunde nur noch das, was er am Leib trug. Und Uli Hoeneß hat ihm dann sozusagen eine Exit-Strategie angeboten. Die bestand darin, dass er ihm eine Entziehungskur empfohlen hat, danach eine Reha von mehreren Wochen und schließlich, und das war das Allerwichtigste, eine berufliche Perspektive, als zunächst eine Art Mädchen für alles beim FC Bayern München. Und dann musste Gerd Müller auch einen Trainerschein machen und konnte dann im Trainerstab des FC Bayern München eingesetzt werden.
Wie gesagt, konnten Sie Gerd Müller selbst nicht sprechen. Er ist an Demenz erkrankt, lebt in einem Pflegeheim. Sie haben aber ganz viele Weggefährten und ganz viele Archive durchforstet. Und so kritisch wie Sie, Herr Woller, diese äußere Sozialgeschichte des Fußballs beschreiben, so zärtlich fast, würde ich es nennen, klingt Ihr Buch, wenn es um den Gerd selber geht. Sie haben doch irgendwie auch ein rührendes Verhältnis zu ihm gewonnen, oder?
Ja, das habe ich. Ich habe ein solches Verhältnis zu ihm und auch zu seiner Frau gewonnen. Ganz einfach aus dem Grund heraus, weil ich das Gefühl hatte, Gerd Müller wird sowohl fußballerisch als auch menschlich immer falsch dargestellt. Fußballerisch wird er ja nur als Abstauber gesehen. Dabei war er, glaube ich, in jeder anderen Hinsicht auch ein genialer Fußballspieler, Kombinationsspieler und so weiter und so weiter. Und er wird häufig, als etwas einfältig dargestellt, was die menschliche Kapazität angeht. Und auch da, denke ich, tut man ihm sehr, sehr unrecht, bloß weil er nicht diese perfekte Performance da bieten konnte, wie das ein Franz Beckenbauer und andere taten. Gerd Müller hatte halt diese Defizite, die aus seiner Herkunft und aus seiner Bildungsferne und so weiter resultieren. Und er konnte diese Defizite in keiner Form wirklich kaschieren. Aber deshalb ist ein Mensch noch lange nicht eindimensional oder einfältig oder gar dumm, wie manche Zeitgenossen gesagt haben. Und ich denke, dass ich das ein bisschen gerade gerückt habe in meiner Biografie über Gerd Müller.
Gerd Müller oder wie das große Geld in den Fußball kam. So heißt das Buch von Hans Woller im CH Beck Verlag erschienen. 352 Seiten der Umfang, rund 23 Euro der Preis. Besten Dank, Hans Woller, für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Tschüss, Wiedersehen.